Hi, hier ist Stefan Kleinkrieg von Extrabreit und
Kai Hawaii und ihr hört
The Blog of Rock.
Willkommen bei The Blog of Rock, dem Podcast um Rockstars und ihren Geschichten. Ich bin Uwe Lerch und ich nehme euch Backstage und präsentiere die Stories hinter euren Legenden. Natürlich sprechen wir über die Musik, die uns alle verbindet, aber auch über die Menschen dahinter. Was hat sie inspiriert und motiviert? Wie haben sie ihre Marke erschaffen? Und welche Rockstar-Tipps haben sie für euch da draußen?
Wir werden nicht in Schönheit sterben, und diese auch niemals verärgern. Wir sind die Fressen aus dem Pott, so gemacht vom lieben Gott.
Hallo Leute, willkommen zur heutigen Episode, in der wir zum dritten Mal nach Hagen schalten, wo wir Kai Hawaii und Stefan Kleinkrieg von Extra Breit zum Talk im Wirtshaus treffen. Nachdem wir uns in früheren Folgen mit der breiten Vergangenheit beschäftigt haben, blicken wir jetzt vorwärts durch die Zeit auf das brandneue Album Auf Ex. Wir bestellten uns noch schnell 3 Bier im kultigen Lokal zur Spinne und plauderten los.
Es gibt ein neues Extra Breit Album. Auf Ex war 2020 denn noch nicht schlimm genug. Jetzt kommt ihr auch noch. Warum?
Ja, wir hatten nichts anderes zu tun gerade. Ja,
wie das Album schon anfängt, irgendwie. Warum gibt es euch noch, wenn wir noch nicht tot sind? Was soll man als Band machen, als wir ab und zu ein Album haben? Wir haben ja lange keins gemacht. Das war auch kein Grund. Wir hatten zwar immer Demos gemacht und haben auch Stücke aufgenommen. Kai und ich waren öfters mal so zusammen. Aber wir hatten uns da bis zu dem Zeitpunkt, bis wir uns dann entschlossen haben, das Album zu machen, noch nicht selber wirklich überzeugt. Und dann haben wir irgendwie... eigentlich aus unserem Rodi-Stamm kamen dann, also die Jungs, die sind ein bisschen jünger als wir, haben gesagt, kommt die Jungs, jetzt macht mal was, und natürlich auch Angst um ihre Jobs hatten. Dass sie irgendwann sagen, es ist vorbei. Und dann wurde das immer besser und dann waren wir hinterher ganz Feuer und Flamme. Wir wollten unbedingt ein Album machen. Dass jetzt 2020 so laufen würde, dass uns unser größtes Pfund aus der Hand geschlagen wird, also das Live-Spielen. Wir haben uns dann irgendwann mal 2010 darauf reduziert, fast nur noch live zu spielen. Und uns auch eine gute Fanschaft wieder erspielt. Das hat auch Spaß gemacht, war super. Aber wir waren dann auch der Meinung, dass eine Band so als Legitimation auch ein Album haben muss, dass du nicht irgendwann dahin versandest, irgendwie deine eigene Oldie-Band zu sein. Also immer nur die alten Hits zu wiederholen.
Es gibt ja auch Themen, über die man mal sprechen oder auch vor allem mal singen muss. Ja, also in den 10 Jahren, die ihr quasi keine Platte gemacht oder genauer gesagt 12, sind ja auch einige Sachen passiert. Wie findest du denn heute die Themen? Texte sind ja nach wie vor von dir, Kai.
Ja, Stefan hat aber auch 2, 3 Sachen geschrieben, beziehungsweise dann haben wir so auch kombiniert, also ein bisschen zusammengearbeitet dran.
Immer noch Zeitungsausschnitte in der Schublade oder speicherst du auch heute nochmal Sachen elektronisch ein, weil das kann ja irgendwo und irgendwann mal wichtig sein?
Ja, also das habe ich irgendwann mal gesagt, ich verstehe die Anspielung, ja, dass manchmal die Themen einem aus der Zeitung entgegenspringen oder aus dem Fernsehen oder so, kann ich in dem Fall jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Also einiges ist es so mehr aus dem eigenen Leben geschöpft.
Aus der Lebenserfahrung.
Ja. Und es werden ja auch keine, ich sag mal, explizit politischen Dinge abgehandelt. Das ist eher zwischen den Zeilen, ne? Wie beim Song wie Winter. Zum Beispiel, das ist eine Metapher dafür, dass ich den wachsenden Hass und die wachsende Spaltung in der Gesellschaft und die wachsende Intoleranz auf allen Seiten, in allen Lagern, schon als eine sehr bedrohliche und unbehagliche und unangenehme Entwicklung empfinde. Und ich glaube, die ist auch noch nicht am Ende. Ich habe manchmal fast das Gefühl, dass wir uns in einer Art kalten Bürgerkrieg schon befinden. Und dazu passte dieses Bild Winter ganz gut. Es wird ein langer, kalter Winter, so wie er selten war.
Alles andere als besinnlich, dieser Text.
Ja, das soll doch auch nicht sein.
Wo habt ihr das Album aufgenommen?
Alles in Hagen.
In Hagen, in Weckert Studios und bei Freunden in Venedig, Schallzug Studio.
Ja.
In welchem Zeitraum ist das alles gewesen? Du wohnst ja noch in Hagen mit dem Rest der Band. Kai kommt ja dann quasi aus Hamburg dazu.
Wir haben angefangen mit Demos so vor 2 Jahren. Irgendwie, da sind viele Sachen davon eingeflossen, die waren aber damals noch nicht als Songs fertig. Das waren so Ideen, die sich entwickelt haben über die ganze Zeit. Ja. Wir hatten ja nur keinen Druck. Wir hatten weder eine Firma noch irgendwie, sondern wir haben das fertig gemacht und waren da relativ entspannt.
Also das hat sich so ein bisschen angesammelt. Da waren Sachen, einiges ist auch noch älter, glaube ich, von 2016, 17. Da haben wir immer mal was aufgenommen und dann lag das so in der Schublade rum und jeder hatte so das Gefühl, weil irgendwie ist auch keiner direkt da irgendwie vom Stuhl hochgesprungen und hat gesagt, das haut mich ja völlig um. Ja. Also unser Selbstvertrauen, das kann man ruhig auch mal sagen, war durchaus nicht so, wie wir das Gefühl hatten, alles, was wir jetzt anfassen, fängt sofort an zu glänzen. Und wir haben darüber allerdings auch vergessen, dass wir dann doch tatsächlich ein paar gute Songs in der Schublade hatten. Und als dann irgendwie das Produzententeam an den Start kam, was wir jetzt haben, Michael Danielak und Frankie Kühnlein, die haben zum Teil dann die alten Sachen wieder, alte Sachen, die wir schon gar nicht mehr am Zettel hatten, ausgegraben. Dazu gehört übrigens auch die Fressen aus dem Pott, die erste Single. Und haben die, also haben da nochmal also so ein bisschen hin und her geschoben, haben Arrangementvorschläge gemacht und auf einmal hatten wir das Gefühl, Mensch, das ist ja doch gar nicht so schlecht. Und und dann hat es sich entwickelt.
Wir hatten eine ganze Zeit lang eine unheimliche Zensorschere im Kopf, weißt du? Weil wir halt sehr mit unserem alten Material unterwegs waren immer, waren dann praktisch so unser eigener Maßstab irgendwie und dann haben wir den anderen das vorgespielt und dann ja,
aus der Band,
muss ich mich erst dran gewöhnen.
Ja, so in der Art.
Dann sind wir natürlich auch immer zurückgezuckt irgendwie und dann lag das dann so rum. Ja. Und dann kam dann irgendwie, ich glaube, das war unser alter Kollege Jörg Hopper auch, der hatte dann irgendwie Kai mal einen Song geschickt, irgendwie diesen Hans-Albers-Song irgendwie, und über uns der Himmel. Was aus dem, und hatte Kai gesagt, das haben wir gemacht irgendwie. Und hat ihm dann das Demo gemacht. Und haben wir das zur Corona-Zeit so als Free Download. Irgendwie. Und da war dann irgendwie eine ganz gute Resonanz da drauf.
Der Song ist der Hammer. Ich muss ehrlich zugestehen, ich habe mitbekommen, dass ihr im Frühjahr diesen Song rausgebracht habt. Irgendwie, weiß ich nicht, ist an mir vorbeigegangen. Jetzt im Zuge der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich mich wirklich in den Song verliebt, ohne dass ich wusste, woher er kommt, weil ich habe einfach nur diese Vorabversion einmal durchgehört, denke, die Nummer klingt aber irgendwie anders. Das klingt ja so ein bisschen wie so eine Albers-Nummer und dann habe ich recherchiert, dass es ja auch so ist, ja, und habe dann auch diesen Film, um den es ja eigentlich geht, geguckt, der ja, sag mal, heftig ist, ja. 1947, Deutschland in Trümmern.
Genau.
Ich meine, da ist ja das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja ein Schiss dagegen, ja. Und er hat so einen positiven Song quasi in der Situation gesungen.
Ja, es war auch eine Nummer, die entstanden ist vor der ganzen Corona-Scheiße, aber die dann, als es dann passiert ist, nochmal irgendwie für uns natürlich eine ganz neue Bedeutung nochmal gekriegt hat und gesagt hat, eigentlich ist das jetzt genau die Situation, wo das kommen könnte oder auf das, worauf es gemünzt sein könnte.
Wirkt auf uns selber tröstlich.
Ja.
Es weht ein Wind von Norden, er weht uns hin und her. Was ist aus uns geworden? Ein Häufchen Sand am Meer. Der Sturm jagt das Sandkorn weiter, dem unser Leben gleicht. Er fegt uns von der Leiter.
Also ich finde, die Nummer gibt extrem viel Hoffnung, auch in so einer Kackzeit, was auch immer einen, sag mal, beschäftigt. Schade eigentlich fast, dass er nur auf der Fan-Bonus-CD drauf ist. Aber für alle die sich quasi das normale Album gedenken zu kaufen, kann ich nur empfehlen, holt euch die Fan-Edition, weil allein dieser Song ist es wert.
Hört.
Aber es ist ja nicht der einzige Song auf dem Album, der im Grunde genommen positive Sachen darstellt. Mir ist, sage ich mal, beim Durchhören, ich habe mir so ein paar Sachen mal markiert. Ich finde den zweiten Song, Vorwärts durch die Zeit, ist ja auch ein Song, der im Grunde genommen, sag ich mal, alles andere als ein Depri-Song ist, sondern das ist ein Song, der auch nach vorne schaut. Im Grunde genommen setzt er ja da an, wo und über uns der Himmel quasi aufhört. Ja, und ist das auch so gemeint?
Aber eben auch nicht verschweigt, dass das Leben natürlich keine Kaffeefahrt ist, ne, aber dass am Ende natürlich nur eins bleibt, nämlich nach vorne zu schauen und zu sehen, irgendwie das Beste daraus zu machen. Und ja, gerade wir als etwas angefasstere Herren, jetzt alle so um die Mitte 60, wo man schon auch mal langsam ein Gefühl dafür kriegt, dass alles endlich ist, ist natürlich irgendwie der Drang, die Welt und das Leben aufzusaugen, wahrzunehmen und wirklich das Beste daraus zu machen und viel Spaß zu haben dabei, geradezu zwingend.
In dem ganzen Album, also für uns schwingt da so ein bisschen auch mit, dass irgendwie diese ganzen Dinge, die es vor, wenn man an dieser Corona-Krise jetzt mal feststellt, was wir alles als selbstverständlich gesehen haben, das ist ja nun mal nicht so. Ja. Ne? Es kommt so ein Ding und du kannst es gar nicht fassen, du siehst es nicht, du weißt nicht, was es ist, du kennst zum Teil gar keinen, der das hat. Auf einmal hat sich dein ganzes Leben komplett geändert. Für uns, wir können nicht mehr live spielen, in der Form, wie wir es gewohnt sind. Und alles, was vorher irgendwie so, ich fahre dahin, ich hole mir das, ich mache dies, ist schon mal in Frage gestellt.
Krass, ja. Da wird es auch, sage ich mal, mit dem Sex ein bisschen schwierig und deswegen habt ihr euch ja auch jetzt fokussiert auf Robotermädchen. Das ist der dritte Song auf dem Album.
Ja, das ist natürlich eine Sache, da könnte man vielleicht wieder sagen, das ist so ein bisschen Zeitungsausschnitt. Naja, ich beobachte halt, oder jeder beobachtet ja irgendwie, wie sich die Dinge entwickeln, also nicht nur in Richtung künstliche Existenz, sondern auch irgendwie Roboter und so weiter. Und natürlich, ich bin davon überzeugt, es wird nicht mehr allzu lange dauern, vielleicht 10 Jahre, vielleicht 20 Jahre noch, dann hat man also, da kann man tatsächlich Sexpartner als Roboter bestellen im Internet, ich will nicht sagen, dass es dasselbe ist dann, aber es wird schon irgendwie so sein, dass es für viele Leute ein ganz guter Ersatz ist für einen echten Partner.
Das wird, ja? Das wird dann der neue Straßenfeger, so was früher irgendwie die Dirtbridge-Filme waren, da wird keiner mehr rausgehen, jeder der 600.000 Euro
wenn das neue Modell rauskommt, natürlich alles made in China, das ist klar und 2 Jahre Garantie, Makeover is frei, einer und ja.
Ja, ich meine, ich finde, als ich den Song das erste Mal gehört habe, der hat, sag ich mal, für mich von allen Nummern, die auf dem Album sind, die ja zum Teil, kommen wir ja auch noch drauf, zum Teil ein bisschen ernster sind, aber die Nummer hat was extrem Lustiges und hat mich so vom ganzen, sagen wir mal, vom ganzen Groove so am meisten noch an die NDW-Zeit erinnert. Ja, der hätte einen Grund genommen früher auch schon sein können.
Ja, bewusst gemacht. Wir wollen ein Ding machen, was wirklich so unsere...
Ich habe da so gleich an Fred vom Jupiter gedacht irgendwie.
Da haben wir noch nie in unserem Leben dran gedacht.
Nein, aber ich kann das nachempfinden. Ja, die Nummer ist so von der Struktur her, das Riff ist so, die Eingangsmelodie, ja. Das ist alles vom Arrangement her. Und natürlich auch diese Ironie, ja, die drin steckt irgendwie. Das war ja auch immer recht typisch.
Sehr gut gefällt mir der Titel Sonderbar. Das ist ja ein sehr autobiografischer Song von dir, Kai. Vom Groove her, vom Shuffle, Albtraumstadt irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ja,
eine Mischung aus Flieger, Grüß mir die Sonne und Albtraumstadt, 6-8 Euro.
Ja, ja.
Das war ja damals mal so eine Domäne von uns früher, wenn wir irgendwie in Studios waren und hatten das dann so angelegt. Das war irgendwie immer ein Faible von der Band, diesen Rhythmus zu spielen. Da wurde dann also die Engine, nicht diesen Beat. Schrecklich. Aber dann haben wir uns nochmal wieder darauf eingelassen. Das macht uns wirklich Spaß, das zu spielen.
Aber eine geile Nummer und textlich, ich sag mal, wenn man das so liest, weiß man, wer es gesungen hat, so ungefähr. Also ich meine, da hast du dich sehr gut beschrieben.
Woher weißt du das?
Denke ich mir.
Nein, es ist so, ja. Es ist so. es handelt von den Höhen und Tiefen in meiner seelischen Verfassung. Und die sind schon manchmal sehr extrem.
Eine Abrechnung.
Diese was?
Eine Abrechnung.
Abrechnung mit meinen...
Heute rechne ich mit mir ab.
Also, ja, ist so. Dieses Gefühl oder beziehungsweise dieses Erleben, dass ich schon manchmal extremen Stimmungsschwankungen unterliege, auch gerne mal depressiv bin und hatte auch eine Weile mal mit Panikattacken zu tun, sogar mitten auf Natur. Das ist natürlich dann gerade nicht besonders einfach, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Man kommt damit durch, man muss lernen, damit zu leben. Und deswegen ist der Song, hat er eine gewisse Schale an Selbstbewusstsein auch. Also ja, ich bin anders, ich bin sonderbar, ich muss damit leben, aber ich schäme mich nicht dafür.
Hat aber auch eine tröstliche Variante.
Naja, ne?
Dass Leute, dass man sagt, man kann
sich bekenn dich dazu, sei so. Ja, und
ich bin ein bisschen sonderbar. Er geht oft sehr, sehr tief, doch er macht mich auch kreativ.
Weniger tiefgründig, zumindest auf den ersten Blick, aber mein persönlicher Favorit, weil er sich im Grunde genommen musikalisch im härteren Rock orientiert, ist Mary Jane. Im ersten Augenblick habe ich an Tom Petty gedacht. Der hat ja auch mal einen Song über die Mary Jane gemacht, aber hier liegt es ein bisschen anders. Das ist ja eigentlich ein schöner Motorhead-Rocker.
Ja. Also das ist so mit auf, also von den Gitarren her so mein Lieblingssong zum Spielen. Also tschak, 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 tschak. Und der Text, da braucht man nicht drüber reden. Das ist klar, was da gemeint ist. Und, speziell in Karlsruhe eine lebenslange Verbindung, die auch tröstlich ist.
Oh ja, ja klar, das ist ja auch. Und manchmal verschreibt sie Schmerzen und einen großen schwarzen Hund.
Oh Mary Jane, gut dich zu sehen. Der Tag ist schön. Lass uns mal um die Häuser ziehen. Oh Mary Jane, gut dich zu sehen. Der Tag ist schön.
Also wir haben auch bei den ganzen Songs ein bisschen darauf geachtet, dass wir nicht in zu viele Refrains ausufern, dass wir nicht zu viele Solos oder Intros und Zitmer, sondern dass wir die Songs wirklich so punchmäßig machen irgendwie, ne? Kurz, knapp und prägnant.
Das habt ihr auch im nächsten Song gemacht, den ich mir rausgepickt habe. Ein Tag, der eher Ende der Woche spielt, am Donnerstag. Eine Nummer, die mir extrem gut gefällt. Sie hat ja so einen leichten Western-Gitarren-Sound irgendwie mit dabei, so eine Gitarrenlinie. Ich finde den Donnerstag persönlich sehr schön, weil der Donnerstag ist der Tag, wo jede neue Block of Rock-Episode kommt um 18 Uhr.
Wenn man solche Ambitionen dazu hat, ist natürlich, normalerweise wird der Donnerstag ja als kleiner Freitag gesehen. Und so. Aber eigentlich ist es der Tag, der am meisten stört, wenn du zur Arbeit in der Bevölkerung gehörst. Dann ist der Mittwoch, dann denkst du, ach scheiße, noch den Donnerstag. Und dann ist erst Freitag. Und ist ja so, gesagt, es geht ja hauptsächlich auch hier um Hagen und um diese Gegend und so. Und immer ist es Donnerstag. Das ist also so ein Untag. Ne? Das ist also nichts passiert wirklich. Es ist kein Glanz. Das ist also, es regnet und regnet irgendwie.
Und dann dieses Murmeltiergefühl, ne?
Ja,
ständig größer das Murmeltier. Ja, ja. Und natürlich, ja klar, Stefans ist halt Stefans Text. Auch dein persönlicher Hagen-Blues, so, ne? Dann auch mal ausgelebt.
Was aber nicht heißt, dass ich Hagen hasse, aber es ist dieses Gefühl, was man doch bei der Stadt hat, so eine mediokre, als ob so ein Bleiteppich so da drüber liegt, so, du kämpfst dich so da durch. Was bestimmt viele Leute in ihren Städten haben, in den Umgebungen. Hier halt irgendwie das Sauerland noch drumherum, alles immer feucht und die Nebel.
Aber ich glaube, jeder hat so, meine Schwester sagte mir, die war schon auch schon lange nicht mehr in Hagen lebt, die sagt, ja, ich mag das auch sehr gerne, weil dieses Gefühl, dass immer wieder dieser eine Tag kommt, der irgendwie ein bisschen blue ist, weißt du, so, und der Blues sich irgendwie wiederholt und so. Aber das auszusprechen allein ist ja schon Therapie.
Donnerstag, Donnerstag. Donnerstag, ich kenn dein Kind.
Kein Zurück ist ein Song, wo ich zweimal hinhören musste, weil ich dachte, wer singt denn da? Und am Ende habe ich mir gedacht, ihr singt da, glaube ich, beide, oder?
Ja, das ist unser großes Duo. Wir wollten eigentlich ein Duo-Bahn haben, aber es war keiner mehr da. Die sind alle tot. Dann haben wir gesagt, wir machen es jetzt nicht mal mit für uns alleine. Das ist natürlich ganz klar, warum wir gar nicht drüber reden. Das ist halt, man könnte es als Liebeslied oder als Abwesenheit von der Angebeteten annehmen. Es kann aber auch sein, dass irgendeine Zeit oder eine Verbindung vorbei ist. Wer war schuld? Warum ging es schief? Und es gibt tausend Sachen im Leben, die so sind. Und du fragst dich, warum, das ist eigentlich egal, das ist vorbei. Aber trotzdem hast du halt eine Wunde. Ne? Ja. Du hast eine Wunde und die bist wahrscheinlich bis ans Lebensende schon. Aber es gibt immer, ach, die Zeit halt alle Wunden, das stimmt nicht. Es gibt auch Dinge, die so angeflogen kommen wie, sagen wir es mal ganz poetisch, wie der Wind über eine Harfe, die vergessen wurde auf einer Terrasse, das gerade geregnet hat. Und darüber kommt dieses Gefühl so an. Kennst du diese, so eine Schwermut, die dich erreicht irgendwie? Du weißt genau, ach, wenn, so nach dem Motto, ach, wenn ich das gemacht hätte, wäre das so und so gewesen. Was ja alles nicht stimmt. Ne? Du hast gemacht, was du gemacht hast und musst damit leben.
Es tut immer noch weh. Du fehlst mir so, du fehlst.
Leben, da gibt es ja auch die andere Seite, den Tod, und den beschreibt er ja sehr majestätisch, seine Majestät der Tod. Das ist ja ein sehr tragender Song, sehr schwerer Song, also aus meiner Sicht auch der schwerste auf dem ganzen Album, aber eine Nummer, die vor allen Dingen beim zweiten und dritten Mal hören richtig kommt. Ja. Worum geht es bei dem Song? Ist das eine Verarbeitung von persönlichen Erlebnissen?
Ja, sagen wir so, das kann keine 22-jährige Band machen, so sehr wie ich solche Bands schätze, aber das kann eine Band machen, die in dem Alter ist wie wir. Dazu kommt unsere Affinität auch zu Ennio Morricone, irgendwie so ein bisschen. Also so diese Art von Soundbildern irgendwie.
Das war bei mir. Natürlich, den Text zu schreiben, war eine persönliche Sache. Das war kurz nach dem Tod meines Vaters, der im letzten Jahr im April gestorben ist. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen, und um ihn zu sehen. Und zwar nicht ganz klar, dass er jetzt wirklich stirbt, aber ich wusste schon, dass das ist nah. Und ich kam eine halbe Stunde zu spät. Und kam da rein und sah ihn da liegen, und es war tatsächlich so, als könnte ich die Anwesenheit dieser Majestät, die nun mal letzten Endes auch alles regiert, regelrecht spüren. Und ich habe versucht, trotz allem, trotz dieses schmerzhaften Gefühls der Trennung und der Endgültigkeit, einen Trost darin zu finden, dass der Tod auch eine Art von Heimkehr ist. Das heißt eben, er gehört zum Leben, und es ist auch nicht negativ, es ist irgendwann einfach Zeit. Irgendwann ist die Zeit gekommen, und dann, das ist meine persönliche Überzeugung, ohne dass ich religiös bin, wir kommen nicht in den Himmel, wir kommen nicht ins Paradies, wir kommen auch nicht in die Hölle, aber wir kommen irgendwo nach Hause. Denn wir kommen aus dem Nichts und wir gehen wieder ins Nichts.
Die Wolken ziehen vorbei, die Sterne drehen sich, seine Majestät der Tod. Er bricht mein Herz in zwei und holt mich dreist heim, seine
kurz mal durchatmen, weil dann sind wir ja schon am Ende der normalen Edition angelangt, und ihr stellt euch ja die Frage, war das schon alles? Ich hoffe, das war noch nicht alles von Extra Breit, sondern da kommt noch was. Aber
ja, war das schon alles? War so eine der ersten Nummern, die unser Produktionsteam so aus unseren ganzen, was sagt man, Elaboraten zusammen gemacht hat.
Ja, unseren Entwürfen.
Und Entwürfen, und das war halt für uns, das ist zu einer Zeit gekommen, als sie es gemacht haben, die Jungs, denen wir sehr dankbar sind dafür. da ging es mit uns ein bisschen aufwärts, weil, um das ganz kurz zu erklären, wir haben also immer unsere Dinger gespielt und dann hat der Kai irgendwie so eine Fernsehsendung gemacht und hat da den Holger Hüben da getroffen und hat ihn dann gefragt, also den Erfinder von Wagen, hat ihn gesagt, sag mal, Holger, warum waren wir denn eigentlich noch nicht in Wagen? Er sagt, wir waren ja schon, ihr wart ja schon mal da, und dann stellte sich raus, dass das irgendwie falsch war. Und hat uns dann aber zu Wagen eingeladen, natürlich nicht auf eine von den Metal-Bühnen, sondern irgendwo auf eine andere. Und das war für uns ein Riesenerfolg. Und von da an war das so, ich habe das immer so verglichen, in Wacken zu spielen, egal auf welcher Bühne, ist so, als ob du in den 80er Jahren einen kleinen Hit gehabt hast. Wir haben danach in so Clubs gespielt und die meisten Veranstalter haben sich dann nicht nehmen lassen, uns anzusagen, und sie spielten in Wacken und alle, als ob das irgendwie schon ein Riesending war.
Ja, und dann haben, du sagen musst, das waren, wir haben vor 25.000, 30.000 Leuten gespielt, das war, wir haben alle stramm gestanden, ja, und das war für uns natürlich ein Ego-Boost.
Ein Ego-Boost und danach gingen für uns auch ein paar Türen auf, die vorher irgendwie mal verschlossen waren. Das haben wir also, ich meine jetzt gar nicht mehr, dass jetzt jemand kam und sagte, könnt ihr da und da spielen, sondern dass Leute, selbst hier aus Hagen, gesagt haben, die durch diese Überinformation, die heute herrscht, die das gar nicht mitgekriegt haben, dass wenn das irgendwie da rumkraut, dann haben gesagt, das habe ich ja überhaupt nicht mitgekriegt, dass es euch wieder gibt, und dann haben sich wieder mehr Leute für uns interessiert. Und die Frage in dem Song, war das schon alles, das kann doch gar nicht sein, denke ich, weil wir machen ja immer noch, wir leben ja noch. Ja. Und das ist auch so ein Song, der auch Leuten Mut machen soll, das wird zwar nicht ausgesprochen, aber wenn du mal so einen Traum gehabt hast, irgendwie, wenn der mal irgendwie auch mal hier und da mal nicht mehr so klappt, aber wenn das unbedingt willst, dann mach weiter. Irgendwann geht's schon wieder.
Der Wind der neuen Zeit wird lau und singt sein Blatt zu fließt. Ich schlage meinen Kragen hoch und warte darauf, was war mir geschieht. War schon alles, was für mich vorgesehen war. Ich kann das gar nicht glauben, dass das schon alles war.
Die Resonanzen aufs Album, was man so hört, sind sehr gut. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr, sag ich mal, auch in 2020 ein großes Stückchen der Erfolgsleiter auf eure ohnehin lange Karriere weitergehen könnt. Was sind denn eure Erwartungen an das Album? Erwartet ihr wieder den Kaufhaussturm von Hagen?
Nein, die Zeiten sind vorbei. Wir würden uns freuen, wenn wir in die Charts gehen. Ja, natürlich.
Wir würden uns freuen, in unserem Alter und unserer Zeit, in der wir jetzt sind, wenn das nochmal irgendwie gewürdigt würde, was wir gemacht haben,
ja,
und Leute da was bei empfinden irgendwie und das für sich entdecken und gut finden, dann wäre das für uns dann praktisch schon, ich verstehe mich nicht falsch, aber dann wäre es schon fast ein Happy End. Der Kreis wird sich dann schließen. Ob wir dann nochmal was machen, das steht in den Sternen. Ja. Irgendwie, ne?
Also aber jedenfalls nicht, dass man das Gefühl hat, ach ja, jetzt haben sie nochmal, das war eigentlich überflüssig, hätten sie gar nicht machen müssen.
Das finde ich
schade. Weil ich will ja eh nur die alten Lieder hören oder so. Das ist sowieso ein Problem. Wir werden natürlich nie wieder irgendwie diese magische Ausstrahlung haben, die man mal hatte, irgendwie als alles begann.
Mit 22,
wir haben auch die Rolling Stones nicht mehr. Jeder wird immer wieder sagen, ach ja, Satisfaction, das war viel Zeit. Aber sie sind noch da, sie machen noch Platten, sie machen Musik, die, weiß Gott, nicht schlecht ist.
Das würde uns unheimlich freuen.
Ja.
Es gibt ja tatsächlich einige Hardrock-Bands, die es geschafft haben, auch, sag ich mal, nach einigen Zeiten, wo vielleicht die Alben nicht super optimal waren, nach langen Pausen, aber auch wieder zurückzukommen. Ich erinnere mich auch vorletztes Jahr Judas Priest mit der Firepower. Das hätte ja auch niemand denen zugetraut.
Oh ja.
Selbst die Scorpions haben vor 5 Jahren noch ein super Album mal wieder abgeliefert. Ja. Auch Motorhead, die wir ja alle sehr verehren, haben auch immer wieder nochmal im späteren Zeitpunkt tolle Alben gemacht. Ich würde mir sehr wünschen, dass es euch jetzt mit Auf Ex passiert. Letzte Frage dazu. Auf Ex ist ja eigentlich was, wo man ja gar nicht so genießt, sondern man trinkt ja ein Bier auf Ex, lässt es einfach reinlaufen, lässt es durchlaufen und ist dann quasi unter Strom.
Man bestellt trotzdem noch eins.
Man bestellt trotzdem noch eins. Und ich habe aber das Gefühl, bei diesem Album kann man viel genießen, weil man viele tolle Facetten entdecken kann, viele Themen, viele musikalische Kniffligkeiten. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Album anzuhören.
Das ist aber lieb von dir.
Danke. Kaufen.
Auf Ex heißt
jetzt
natürlich
gibt den Fuffi her.
Auf Ex heißt natürlich, ziehst dir rein in einem Zug. Das heißt, zieh dir das ganze Album rein.
Ja? Das ist auch eine schöne Erklärung.
Hör nicht nur irgendwie 2, 3 Nummern oder immer die eine, sondern das ganze Album.
Und dazu kommt natürlich auch noch, was auch noch eine Überlegung von uns war, dass wir irgendwie, als der Titel auf den Plan kam, dass man sagt, warum sind wir da eigentlich nicht eher drauf? Also die Spielerei mit dem Namen.
Naja, so. Genau. Es ist eine Spielerei im Namen und es ist auch ein bisschen, mein Gott, wir beglückwünschen auch uns auch ein bisschen selber und sagen, okay, nach all der Zeit können wir da auch mal drauf anstoßen.
Apropos anstoßen.
Ja.
Muss nicht auf Eck sein. Prost, Cheerio. Alles Gute für euch Jungs.
Cheerio.
Cheers.
Wer bis hierhin tapfer durchgehalten hat, wird mir anhand der ganzen Soundschnipsel ganz sicher beipflichten, was das für ein geiles Album geworden ist. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, denn auch die restlichen Songs sind allesamt saustark. Hoffen wir mal, dass wir die Breiten so schnell wie möglich wieder auf der Bühne sehen werden. Wenn euch diese Episode gefallen hat, folgt doch gerne meinen Stories um Rockstars und ihren Geschichten beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Ihr bekommt das Ganze als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube und dem Podcast-Portal von Google. Hört euch doch auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzählt es euren Freunden und teilt die frohe Kunde auf Social Media. Folgt mir doch auch bei Facebook und Instagram, da findet ihr mich unter The Block of Rock und ihr bekommt weitere Fotos und Videos zu diesen Episoden. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rockin'.